Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Miriam Stein.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen, denn Sie scheinen mir eine, ich nenne es mal, Frauenfreundin zu sein, denn Sie kümmern sich um uns, um Ihre Schwestern. Vor 2 Jahren haben Sie mit Die gereizte Frau einen Bestseller über die Wechseljahre geschrieben. Und jetzt kommt Ihr neues Buch heraus, das heißt Die weise Frau, Untertitel:
Warum unsere Gesellschaft mehr weibliches Wissen braucht, eine Spurensuche.
Wenn ich die 304 Seiten gelesen habe, bin ich dann weise?
Ich hoffe.
Kann man sich Weisheit überhaupt anlesen oder kommt die nicht irgendwie so automatisch durch die Erfahrungen im Alter?
Das ist ja so ein bisschen das Thema des Buchs, weil ich sage ja, man wird durchaus weise, indem man lebt und Erfahrungen sammelt. Und ich glaube, man braucht ein gewisses bewusstes Handeln, um die Weisheit tatsächlich anzuhäufen. Also es reicht nicht einfach zu leben und alt zu werden. Das macht einen leider nicht automatisch weise. Aber wenn man aus bestimmten Situationen, gerade aus Konfliktsituationen, was mitnimmt, es gut reflektiert, gut auf die Gefühle anderer hört, dann wird es schon.
Wir können ja mit der Spurensuche mal anfangen. Die hat sie nach Chile geführt zu den Mapuche. Das ist die größte indigene Gruppe dort, die sich auch einst erbittert der spanischen Kolonisation widersetzt hat. Die Frauen hatten und haben es vielleicht immer noch eine andere Stellung da, als wir sie hier haben?
Absolut. Und das ist total interessant, weil es gibt einen sogenannten Dualismus. Das heißt, Männer und Frauen sind unterschiedlich und getrennt, aber gleich viel wert. Also es gibt nicht den Mann, der in der Mitte steht und alle anderen müssen sich um ihn herum bewegen, sondern es gibt den Mann und Frau und die stehen dann nebeneinander. Und deswegen gibt es ein ganz anderes Verständnis von männlich und weiblich. Die Geschichte der Mapuche ist nicht lustig, die Kolonialgeschichte, aber sie haben mir gesagt, sie finden sehr viel innere Sicherheit oder Spiritualität in Geschichten. Sie setzen sich zusammen tatsächlich ums Feuer und erzählen sich Geschichten von sich selbst, von ihren Vorfahrinnen und tatsächlich auch ihrer Kultur. Das ist auch eine weibliche Aufgabe, lustigerweise, denn die Mapuche sagen, Frauen gebären eben nicht nur Kinder, sondern auch Kultur.
In dem Buch steht, dass Frauen in allen Kulturen über alle Zeiten schon immer eine besondere Rolle innehatten und Sie nennen sie die Rolle der Hüterinnen?
Genau, es sind weise alte Frauen. Diese Spurensuche kam ja zustande, weil ich mich gefragt habe, wer möchte ich in meiner zweiten Lebenshälfte eigentlich sein? Weil ich zum Ende der gereizten Frau so ein bisschen so einen Aufruf gemacht habe, wir sollen uns wieder wie Teenagerinnen mal so ein bisschen darüber Gedanken machen, wo will ich noch hin im Leben? Ja. Und es ist immer gut, wenn man als Autorin selber mal anfängt, mit gutem Beispiel vorangeht. Und dann habe ich mir gedacht, wer oder was will ich eigentlich noch sein? Und da kam ich plötzlich darauf, ich wäre so gerne so eine weise alte Frau, die eben generationsübergreifend Frauen zusammenbringt und Wissen weitergibt.
Und dann haben Sie geguckt, wo andere weise Frauen zu finden sind. Zum Beispiel Puabi, das fand ich auch spannend. 2500 vor Christi lebte die in Ur im heutigen Irak. Ihr Grab wurde 1922 unberaubt entdeckt. Und was fand der wahrscheinlich männliche Archäologe vor?
Eine riesengroße Grabkammer mit wahnsinnig vielen Grabschätzen, also eine der größten Grabfunde überhaupt. Und sie haben so ein kleines Siegel gefunden und die Königinnen und Könige hatten diese Siegel. Und das Interessante bei Puabi ist halt, dass nur ihr Name drauf war. Das heißt, sie hat alleine geherrscht. Und es gibt eine ganz interessante Geschichte von einer Frau namens Dr. Kate Heard Mead. Und diese Ärztin war eine der ersten Ärztinnen der USA, die hat, nachdem sie in den Ruhestand gegangen ist, als weise Frau quasi, sich ins Britische Museum gesetzt, ins Archiv und hat alle Quellen einmal umgedreht und nach weiblichen Ärzten geguckt. Und die hat nämlich herausgefunden, dass auf den Tontafeln, die man in Puabis Grab gefunden hat, Rezepte draufstanden von Medikamenten und dass Skalpelle in ihrem Grab waren. Deswegen geht man heute davon aus, dass Puabi auch Ärztin war und als Ärztin praktiziert hat und man diese Grabbeilagen dazugelegt hat, damit sie im Jenseits weiter praktizieren kann.
Das Komische ist, wenn ich an weise Menschen im Alter denke, dann fallen mir Männer ein. Ne? Dann fällt mir, was weiß ich, Miraculix oder so bei Asterix und Obelix ein. Oder eben die Medizinmänner bei den nordamerikanischen Ureinwohnern. Aber wir haben gar keine weiblichen Exemplare, oder?
Gab ganz viele, ehrlich gesagt. Es gab ja auch in Europa die weisen Medizinerinnen, die Hebammen, die Kräuterfrauen. Und die sind tatsächlich im Laufe der Jahre, also im Laufe der letzten, ich würde sagen, etwa 1000 Jahre nach und nach degradiert worden, tatsächlich, weil sich die Gelehrtenmedizin gebildet hat. Irgendwie haben die Vorväter der modernen Medizin die Frauen vergessen. Und sie haben behauptet, Frauen könnten nicht Medizin studieren und praktizieren, was einfach, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, gar nicht unbedingt stimmt. Da gibt es die berühmte Hildegard von Bingen, die eine Nonne im 12. Jahrhundert war, die als Universalgenie heute gilt und tatsächlich wahnsinnig viel über Medizin geschrieben hat.
Die meisten kennen aber nur ihr Dinkel-Kochbuch.
Nur ihr Dinkel-Kochbuch oder auch ihre Musik. Sie hat Choräle geschrieben, wie gesagt, ein Universalgenie auf der Ebene von Da Vinci, würde ich behaupten.
Frau Stein, Sie heißen ja eigentlich Miriam Jungminstein, weil Sie Koreanerin sind, aber von einem deutschen Paar als Baby adoptiert wurden und aufgewachsen sind in
Osnabrück.
Wie macht diese Vita Sie anders?
Ich glaube, sie macht mich insofern anders, dass ich natürlich jetzt erstmal nicht aussehe wie eine stereotype Deutsche. Zum anderen ist es natürlich so, dass es so ein Bruch ist, am Anfang des Lebens von den eigenen Eltern eben auf die eine oder andere Art und Weise getrennt zu werden. Und ob das jetzt willentlich war oder wir wissen es nicht, ich habe die Umstände nie eruieren können. Und natürlich macht das was mit einem. Ich bin ja selber Mutter, ich habe selber einen Sohn und natürlich jetzt je älter der wird, desto mehr frage ich mich natürlich, wie war das, wie wäre das gewesen, wenn ich in Südkorea aufgewachsen wäre. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, macht es mich halt total neugierig. Ich will halt immer alles ganz genau wissen. Und das ist natürlich für meinen Beruf als Journalistin und Autorin auch ganz toll.
Mhm. Es gibt eine UN-Erklärung, die Ihnen sehr gefällt, über die Sie schreiben. Die hat aber nie jemand gehört. Also, welche ist das?
Das ist das Madrider Abkommen. Und das ist jetzt schon über 20 Jahre alt. Und der Hintergrund ist so ein bisschen, dass wir als Gesellschaft ja, man sagt ja, überaltern. Das heißt, es wird 2050 mehr Menschen über 45 geben als drunter. Und das gab es noch nie in der modernen Gesellschaft. Es gab immer mehr junge Leute. Und das heißt, alles, unser ganzes, unser Arbeitsleben, unsere Marktwirtschaft ist komplett auf diese jüngere Gesellschaft ausgerichtet. Mhm. Und das, wir merken ja jetzt so die ersten Auswirkungen davon. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir das Gesundheitssystem aufstellen, wie wir präventiver werden. Und das wird sich immer weiter zuspitzen. Und eben vor 20 Jahren hat sich die UN getroffen zu einer großen Summit und hat eben darüber gesprochen, wie man da vorsorgen kann, wie man auf diese Gesellschaft vorbereiten kann und diese Transformation einleiten und hat tolle Sachen aufgeschrieben über Partizipation von älteren Menschen und über Vorsorge und so. Ganz, ganz toll. Und es weiß niemand. Das heißt, es haben über 150 Nationen unterschrieben und keiner umgesetzt.
Aber es ist schon seltsam, dass ja keiner früh sterben will. Aber das Alter ist dennoch nicht als ein schöner Zeitraum des Lebens anerkannt. Ne? Also, dass wir beide jetzt hier über 50 sitzen, würde bestimmt draußen keiner denken, oh toll, zwei Weise, schon ältere Frauen. Vielleicht würden sie denken, die sehen für ihr Alter noch ganz gut aus. Aber so, dass man einfach nur für sein Alter gelobt wird, dass man es schon geschafft hat, so alt zu werden. Das passiert nicht, ne?
Nee, und das ist ja genau der Grund, warum ich die weisen Frauen geschrieben habe, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und es ist so eigentlich toll, Lebenserfahrung anzusammeln und die zu weiterzugeben. Und deswegen bin ich ja auch für so einen sogenannten generationsübergreifenden Ansatz, dass man eben nicht in Alterskohorten zusammenbleibt, sondern dass man versucht, gemeinschaftlich miteinander zu sprechen. Und wenn man jetzt mal bei den Mapuche bleibt, da ist Alter überhaupt nichts Schlimmes. Da ist Alter was sehr Wertvolles. Und ich finde es total bedauerlich, dass wir dieses große Weisheitspotenzial, das ja in allen Menschen tatsächlich liegt, daraus nicht schöpfen, sondern stattdessen dass die ganze Energie darauf verbringen, einfach nur möglichst jung aussehend. Sie sagen das ganz richtig, oh, sie sehen aber jung aus für ihr Alter. Und dann
ist schon gar kein Kompliment, da werde ich misstrauisch.
Ja, zu Recht. Wir sind ja, also jetzt als Frauen zum Beispiel, verbringen wir ein Drittel unseres Lebens in der Postmenopause. Ja. Ein Drittel. Das kann doch nicht sein, dass man glaubt, das sei alles irgendwie schrecklich und der Jugend nachweint. Das ist doch Quatsch. Deswegen finde ich eigentlich den Gedanken, dass wir als ältere Frauen, als weise Frauen, eben Hüterinnen der Gesellschaft sind, total attraktiv. Ich würde mir ja wünschen, dass sich die Frauen dessen bewusst werden, was sie da eigentlich für einen Schatz in sich tragen. an Lebenserfahrung, an Weisheit, was sie geleistet haben. Und dann kann man nämlich mit einem ganz anderen Selbstwertgefühl einfach rausgehen und sagen, ich kann am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen, ich kann auch weiter an der Politik teilnehmen, ich kann Entscheidungen treffen, ich kann Petitionen unterschreiben, ich kann aber vielleicht auch einfach in meiner Nachbarschaft dafür sorgen, dass die nicht immer ihren Quatsch auf die Straße werfen, ja. Es gibt ganz viele von diesen weise Frauen, Hüterinnen-Positionen und dies ist für jede Frau anders. Keine Frau muss um Gottes Willen Bundeskanzlerin dafür werden.
Es gilt natürlich für Männer genauso, für alte Männer, nur die haben es auf eine Art leichter.
Die haben ein bisschen mehr Zeit, die werden von dieser sogenannten Altersdiskriminierung später erwischt als wir. Ich glaube so 10 Jahre später, sagt man. Haben es auch nicht mehr so leicht, ehrlich gesagt. Aber die sind natürlich etabliert. Wir haben gerade einen mehr oder weniger sehr weisen oder auch nicht US-Präsidenten von über 80 Jahren. Die bleiben dann einfach. Ne? Und das ist eben die Frage, ob das was ist, was wir eher mit Weisheit assoziieren als eine Frau im gleichen Alter. Nancy Pelosi, auch eine sehr betagte Politikerin, man würde sie, glaube ich, auch trotz allem nicht für weise halten. Ich glaube, dass eben die Frau, auf die wir uns gerade einigen können als weise Frau, ist Margot Friedländer. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand in Frage stellen würde, dass die 103-jährige Holocaust-Überlebende eine weise Frau ist. Und das finde ich super, aber es kann und muss mehr als eine Margot Friedländer geben. Und ich glaube, eben Weisheit kann man auch ansammeln, wenn man ein nicht ganz so schicksalhaftes Leben hatte wie sie.
Und vielleicht auch schon, wenn man halb so alt ist.
Hoffentlich auch. Also ich habe eine Weisheitsforscherin getroffen in Österreich, Dr. Judith Glück, eine ganz tolle Frau. Und die sagte halt, laut ihren Studien piekt die Weisheit so um die 60 Jahre. Und das wäre doch toll, wenn man da mehr von hätte.
Ach, sie schaffen es, dass man sich richtig gut fühlt, nachdem man sie getroffen hat.
Das freut mich. So soll es sein.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.